Seit dem 24. März setzt sich Radio Korax im tagesaktuellen Programm immer wieder mit der Geschichte der mitteldeutschen Märzkämpfe von 1921 auseinander. In den Mittwochsmittagsmagazinen wird der Frage nachgegangen, was geschah vor 100 Jahren im Umfeld von Halle, im Mansfelder Land, in der Gegend um Leuna und Merseburg. Ein bewaffneter Aufstand gegen einen militarisierten Polizeieinsatz, getragen von einer militanten Arbeiterbewegung. Eine Aktion, die von Funktionären der KPD und KAPD bestärkt und forciert wurde, eine Aktion, die jedoch in eine Niederlage mündete. Bei dieser Auseinandersetzung mit den mitteldeutschen Märzkämpfen fällt aufmerksamen Hörerinnen und Hörern vielleicht auf, es ist überwiegend die Rede von männlichen Akteuren. Dies stellte etwa auch Professor Patrick Wagner im Mittagsmagazin vom 24. März fest.
An der Stelle fällt mir auf, weil ich gerade Kämpfer gesagt habe, wir haben die ganzen 2 Stunden über Männer jetzt eigentlich geredet. Es ist eine Männerkiste, dieser Aufstand. So, Klammer zu.
Der Aufstand war eine Männerkiste. Dies betrifft nicht nur die Akteure auf der Ebene der Parteileitungen, sondern auch die organisierten Arbeiter in den Fabriken und Bergwerken. In den bewaffneten Gruppen von Max Hölz und Karl Plättner waren zwar auch junge Frauen aktiv, aber sie blieben in einer deutlichen Minderheit. Dass die Frauen in den mitteldeutschen Märzkämpfen abwesend waren, ist durchaus erklärungsbedürftig. Denn die Märzkämpfe gehören doch zu den Folgeereignissen der Novemberrevolution und die Novemberrevolution war noch maßgeblich auch von Frauen getragen worden.
Von 1915 bis 1918 wurden Demonstrationen, Krawalle und Streiks maßgeblich von Frauen getragen. Zu der Gruppe der Protestierenden gehörten dabei Fabrikarbeiterinnen, Heimarbeiterinnen, Hausangestellte, Hausfrauen sowie Frauen, die Krieg und Nationalismus aus Überzeugung ablehnten. Ihre Proteste waren Teil des Ensembles der Novemberrevolution, insofern sie Kritik an der bestehenden Ordnung äußerten, diese in Schwanken brachten und dabei solidarische Verhältnisse einübten. Gleichzeitig waren viele Proteste eigenständiger Ausdruck von Konflikten, die in der spezifischen Rolle von Frauen als Versorgerinnen angelegt sind.
Das sagt Dania Alasti. Sie ist Autorin des Buches Frauen der Novemberrevolution – Kontinuitäten des Vergessens, das 2018 im Unrast Verlag erschienen ist. An dieser Stelle soll also noch einmal zur Novemberrevolution zurückgegangen werden. Denn Resultat der Novemberrevolution ist zwar beispielsweise die Einführung des Frauenwahlrechts, gleichzeitig steht am Ende dieser Revolution aber auch eine Schwächung der Position von Frauen. Eine Schwächung auch in den Reihen der Arbeiterbewegung. Die Klammer soll hier also noch einmal aufgemacht werden. Neben Dania Alasti wird dabei auch Gisela Notz zu Wort kommen, die seit vielen Jahren zur Geschichte der Frauenbewegung und feministischer Theoriebildung forscht und publiziert. Doch zurück zum Ausgangspunkt. Die Novemberrevolution hatte stattgefunden vor dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs.
Die Frauen waren ja an der Heimatfront, wie es auch hieß, und haben Päckchen an die Krieger, die an der Front gewesen sind, geschickt. Und die Lebensmittelversorgung wurde mit den Kriegsjahren immer schwieriger. In Mitte 1916 gab es ja auch die ersten Aufstände dann. Die Lebensmittel waren rationalisiert. Die Frauen, das waren vornehmlich die Frauen, die anstanden dann um Brot und Überlebensmittel für ihre Lieben und sich dadurch kämpfen mussten, wie sie die überhaupt erstmal satt bekommen. Sie hatten außerdem die Landwirtschaft aufrechtzuerhalten. Die Kriegswirtschaft in den Rüstungsbetrieben waren ja Frauen zum Teil auch verpflichtet, dort zu arbeiten. Und es gab auch die ersten Rebellionen gegen diese Zustände. Sie forderten Demokratie, Frieden und Brot für ihre Lieben und gingen schon auch auf die Straße. Das wird zwar oft verniedlicht als Hausfrauenaufruhr, aber das waren schon auch politische Aufruhre, die da schon seit Mitte des Krieges stattgefunden haben.
Die für den Ersten Weltkrieg typische Protestform waren Ausschreitungen in Form von Hungerkrawallen. Dass besonders viele Frauen bei Hungerkrawallen beteiligt waren, ist auf ihre Rolle als im Haus Arbeitende zurückzuführen. Beim Warten vor Lebensmittelgeschäften entstanden Formen von Öffentlichkeit, die sich häufig weiterentwickelten zur Ansammlung vor Rathäusern, um für eine bessere Versorgung zu demonstrieren. Diese Proteste formierten sich meist spontan und unorganisiert, weshalb sie nicht selten als unpolitisch eingeschätzt werden. Diese Einschätzung ist aus mehreren Gründen nicht zutreffend. Diese Krawalle waren destabilisierend für die staatliche Ordnung. Viele Lebensmittelkrawalle waren aber auch nicht nur durch Hunger ausgelöst, sondern drückten Wut über eine ungerechte Verteilung von Lebensmitteln aus. Im September 1916 verlangte die oberste Heeresleitung unter Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff eine deutliche Steigerung der Waffenproduktion und der Einziehung von Soldaten, da, Zitat, dem feindlichen Menschenmaterial gegenüber Menschenvorräte beschränkt seien. Zitat Ende. In der Folge wurden zur Steigerung der Waffenproduktion vermehrt die begrenzten Nahrungsmittel an die Fabrikküchen geliefert. Und ich denke, dass diese Entscheidung, die ohnehin schon knappen Nahrungsmittel bevorzugt an Fabrikküchen zu liefern und bevorzugt an Schwerstarbeitende abzugeben, den Menschen vor Augen geführt haben muss, dass der einzige Wert, der in ihnen gesehen wurde, ihre Arbeitskraft war. Es gab aber auch Ausschreitungen, die nicht durch die Nahrungsmittelversorgung motiviert waren. Krawalle fanden in Momenten der Arbeitsüberlastung statt. Durch die Lockerung der Arbeitsschutzgesetze waren die Arbeitsbedingungen ähnlich brutal wie im 19. Jahrhundert. Und ein Beispiel für einen Krawall wegen der Überlastung der Arbeit ist ein Tumult von Arbeiterinnen in Nürnberg bei der Einführung der Sonntagsarbeit, weil sich die Versorgungsarbeit der Kinder mit den Arbeitszeiten nicht mehr vereinbaren ließ. Es gab aber auch Krawalle wegen der schlechten Behandlung von Kriegsinvaliden. In Nürnberg wurde das Rathaus, in dem ein Invalide in einer Gefängniszelle saß, wegen dessen Misshandlungen gestürmt, und dort kam es zum ersten Einsatz von Tränengas im zivilen Kontext. Des Weiteren schlossen sich Frauen und kriegsunwillige Soldaten zu Ausschreitungen zusammen, um ihren Unmut über das Andauern des Krieges Ausdruck zu verleihen. Bei den Protestformen, Demonstrationen und Streiks konnten Frauen auf Erfahrungen der Vorkriegszeit zurückgreifen. Demonstrationen wurden für eine bessere Versorgung mit Nahrungsmitteln geführt, aber auch für Frieden. Und auch bei Streiks konnten die Frauen aber auf Erfahrungen der Vorkriegszeit zurückgreifen. 1897 hatten Wäscherinnen in Neu-Isenburg einen 7-wöchigen Streik organisiert, obwohl die Arbeiterinnen auf viele Kleinbetriebe mit 2 bis 3 Beschäftigten zerstreut waren. Während ihres Streiks hat es keine einzige Streikbrecherin gegeben, sodass ihre Forderungen durchgesetzt werden konnten. Viele der Streiks zwischen 1915 und 1918, also während des Ersten Weltkrieges, wurden aus ökonomischen Gründen geführt. Die ökonomischen Streiks richteten sich gegen die Verlängerung der Arbeitszeit und eine Erhöhung der Löhne, die im Vergleich zu den Männern nicht besonders überraschenderweise niedriger waren. Und diese Streiks wurden wohl sehr entschlossen geführt. Darüber hinaus setzten sich Frauen aber auch für weitere politische Interessen ein. So wurde bei den Aprilstreiks 1917 und bei der Streikbewegung vom Januar 1918 das Wahlrecht für Frauen zum Thema gemacht. Die Streikwelle vom Januar 1918 hatte darüber hinaus die besondere Bedeutung, dass sie in Solidarität mit den Friedensbestrebungen der russischen Revolutionärinnen geführt wurde, die nach der Oktoberrevolution in Russland unbedingt Frieden schließen wollten und denen dafür extrem hohe, harte Abgaben abverlangt wurden. Nach einem Bericht von Claire Derfert-Kasper sollen in Berlin während des Novemberstreiks 1918 hauptsächlich Frauen gestreikt haben. Sie gehörte als Vertreterin der Metallarbeiterinnen dem 11-köpfigen Aktionsausschuss des Arbeiterrates Groß-Berlin an. In Hannover sollen mehr Frauen als Männer in der Streikleitung gewesen sein. Für andere Orte gibt es ähnliche Berichte. Das von den Berliner Arbeiterräten beschlossene Streikprogramm umfasste, wie schon gesagt, auch die Forderung nach der Einführung des Wahlrechts für Frauen. Für Dresden, Kassel, Mannheim und Nürnberg ist die Frauenwahlrechtsforderung ebenfalls als Teil des Streikprogramms nachgewiesen. Und hier möchte ich nochmal auf den gesellschaftlichen Druck hinweisen, der als Anteil an der Einführung des Frauenwahlrechts immer wieder vergessen wird.
Ich will nur einige Frauen nennen, zum Beispiel auch Rosa Kempf und Anita Augsburg und Gustave Heimann habe ich schon genannt. Die schlugen dann vor, ja, lass uns da, die haben sich dann wohl immer angestellt, wir wollen auch mitmachen, lass uns das doch mal sein. Und wir machen jetzt eigene Frauenräte. Tone Sender die wollte die Quotierung in den Arbeiterräten, damals auch eine revolutionäre Forderung, und zwar entsprechend der Anzahl der in den Betrieben Beschäftigten. Und sagte ich schon, das waren ja teilweise mehr Frauen als Männer. Clara Zetkin, die auch in Stuttgart aktiv in den Räten war, wollte die Heimarbeiterinnen und Hausangestellten, die auch rausgefallen sind, besser einbeziehen. Und sie wandte sich auch gegen den Ausschluss der Hausfrauen, weil sie damals schon sagte, die machen ja die wichtigere Produktionsarbeit. Die war ja gerade in diesen Hungerjahren, haben die, wie ich schon sagte, alles aufrechterhalten. Und sie schlug dann Hausfrauenräte vor. Aber sie sagte auch, man könne die Hausfrauen in die Arbeiterräte mit einbeziehen, und zwar in den Betrieben, in denen ihre Männer tätig gewesen sind. Toni Sender, auch unabhängige Sozialdemokratin, entwarf Konzepte zur gemeinschaftlichen Gestaltung der Hausarbeit. Das kann man sich heute echt nochmal angucken, weil es geht ja immer noch und immer wieder um die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und politischer Arbeit und Haus- und Sorgearbeit oder Care. Solche Konzepte wurden von den Frauen immer wieder aufgebracht, dass die Hausarbeit eben auch mehr vergemeinschaftet werden muss. Nicht jede Frau in ihrer einzelnen Küche wirtschaften muss. Auch während der Russischen Revolution hatten wir solche Konzepte. Einküchenhäuser und öffentliche Waschanlagen forderten die Frauen dann auch Kindergärten und Gemeinschaftseinrichtungen, weil letztlich dieses Problem eben nicht alleine in der Kleinfamilie zu lösen ist. Aber es hat sich immer wieder die familistische Kleinfamilie halt durchgesetzt. So eine Konzepte gab es auch in Österreich da. Wenn man sich die Karl-Marx-Siedlung anschaut zum Beispiel, ist es auch durchgesetzt worden. Und auch in Berlin gab es ein Küchenhäuser. Aber es hat sich eben nie auf breiterer Ebene durchgesetzt. Und sie haben auch noch weitere Forderungen gehabt. Also nach der gleichberechtigten Beteiligung in der zu schaffenden Räterepublik vorausschauend haben sie auch dafür schon Konzepte entwickelt. Aber durchgesetzt hat sich keines dieser Konzepte.
Mit der Rückkehr der Männer aus dem Krieg konsolidierten sich erneut patriarchale Strukturen. So war Claire Derfert-Kasper nicht mehr Mitglied des Aktionsausschusses, sondern Bürogehilfin des Vollzugsrates Berlin. Den meisten Frauen blieb der Zugang zu den Räten versperrt, da das Wahlrecht meist nur Personen erhielten, Zitat, die produktive, gesellschaftlich nützliche Arbeit leisteten, Zitat Ende. Das stellte Toni Sender in einer Rede am 29. November 1919 fest. Die Beschränkung der Wahlberechtigung auf Produktivtätige hatte vermutlich den Grund zu verhindern, dass Bürgerliche die Räte durch Beteiligung von innen heraus abschafften. Aber gleichzeitig wurden Frauen nach Ende des Krieges von den produktiven Arbeitsplätzen wieder in ihre vorherigen Beschäftigungsverhältnisse, die als unproduktiv galten, abgedrängt. Es gab sogar zahlreiche von Männern organisierte Demonstrationen, Eingaben und sogar Streiks gegen die Arbeit von Frauen. Zum Beispiel wurde in der Zeche Victoria Matthias im Ruhrgebiet am 11. Januar 1919 als eine Streikforderung aufgeführt, dass alle Frauen sofort entlassen werden sollen. Dabei gab es durchaus Versuche, Frauenstrukturen der politischen Organisation zu ermöglichen. Die Frankfurter Revolutionärin Toni Sender forderte zum Beispiel bei der Rede, die ich schon erwähnt hatte, die Tätigkeiten der Versorgung als produktive Arbeit anzuerkennen. Ihr Vorschlag fand keine breite Umsetzung.
Die Novemberrevolution hatte die Einführung einer sozialistischen Republik auf die Tagesordnung gesetzt. Eine Republik basierend auf der Macht der Räte. Mit der militärischen Niederschlagung der Rätebewegung im Auftrag der Mehrheits-SPD wurden auch diejenigen Konzepte geschlagen, die eine Integration etwa der Hausfrauen in das Rätekonzept einforderten. So bleibt das Resultat der Revolution, die Gründung der Weimarer Republik, ambivalent.
Es waren ja nicht alle Frauen, die damit einverstanden worden waren, dass jetzt die Republik ausgerufen worden ist. die KPD hat sich, und damit auch Clara Zetkin und andere, sind ja viele Frauen auch dann von der SPD in die US, also in die unabhängigen Sozialdemokraten und später auch in die KPD, die wollten nach wie vor die Räterepublik. Die Novemberrevolution hat schließlich den Frauen das Frauenwahlrecht gebracht. Das ist auch das, was eben heute gefeiert wird bei vielen Ausstellungen und Kongressen. Und sie hat den Arbeitern und Arbeiterinnen den 8-Stunden-Tag gebracht und den Dienstmädchen die Abschaffung der unterdrückerischen Gesindeordnung. Das waren schon alles Ergebnisse, die zu feiern sind. Aber viele der Forderungen der Frauen konnten eben gar nicht weiter verfolgt werden. Zum Beispiel die Forderung, die sie in den Reden gestellt haben, nach völliger Gleichberechtigung in Beruf und Familie oder auch die Streichung des Paragraphen 218, der immer noch heute fast unverändert im Strafgesetzbuch steht, und auch die Gleichstellung lediger Mütter. Da gab es während und nach dem Ersten Weltkrieg eine Menge davon und ihre Kinder auch nicht durchgesetzt. Die Aufhebung des Zölibats für weibliche Beamte galt noch lange. Das alles waren Forderungen, die sie in die Räterepublik gerne eingebracht haben. Und die Räte hatten ja auch solche und ähnliche Forderungen auch schon lange bevor, also jedenfalls Wochen bevor, dass sie das denn erkämpft hatten, war das schon auf den Forderungen der Räte mit dabei gewesen. Die Kommunisten haben ja bis Ende dann auch nicht mitgemacht und Clara Zetkin kam ja dann auch erst, war in der Nationalversammlung nicht vertreten, sondern kam dann erst 1920 in den Reichstag. Die Nationalversammlung war ja auch nicht das Ende der revolutionären Bewegung. Die Wahl war, es war eine sehr hohe Wahlbeteiligung, das wird immer wieder betont. Die war zeitlich auch überschattet von dem 4 Tage früher stattgefundenen Mord an Luxemburg und Liebknecht. Und die Linken waren in Trauerstimmung, nicht nur deswegen, auch wegen der vielen, vielen Toten und Verwundeten, die der Erste Weltkrieg bedeutet hat. Und so war die Nationalversammlung eigentlich zeitlich in der Mitte der revolutionären Ereignisse, die ja vom Oktober 1918 bis zum Juni 1919 dauerten und blutig niedergeschlagen worden sind. Ja, es war so, wie ich finde, eine unvollendete Revolution, die irgendwo stecken geblieben ist und vieles, was durchzusetzen gewesen wäre, oder auch eine verpasste Revolution, wie manche sagen, ist eben dann nicht durchgesetzt worden und der Ausgang ist ja bekannt.
Leider blieb vor 100 Jahren nicht viel Zeit, um zu thematisieren, dass auch die unentgeltliche Arbeit von Frauen Teil des gesellschaftlichen Reichtums ist. Die Möglichkeiten eines gemeinsamen Aufbaus wurden auch durch eine sehr schnell einsetzende Konterrevolution verstellt. Besonders die bei den Niederschlagungen der Räterepubliken und der Aufstandsversuche im Ruhrgebiet eingesetzten Freikorps waren sowohl protofaschistische als auch zutiefst patriarchale Gruppen. Neben ihren vielen Verbrechen bei den Niederschlagungen setzten sie in Schwanken geratene patriarchale Strukturen erneut brutal durch. Insbesondere das Verständnis von Frauen als nationalem Eigentum. Dabei bediente sich die Reaktion eines über die Kaiserzeit hinausgehenden Repertoires an Strafen und Demütigungen. Und gleichzeitig leitete sie auf den Faschismus hin, in dem diese Praktiken ihre volle Ausformung fanden.
Allerdings ist es nicht nur die politische Reaktion, die dafür verantwortlich ist, dass die spezifische Interessenlage von Frauen viel zu selten gehört und oft verdrängt wurde. Es ist auch die Arbeiterbewegung selbst, die in der Weimarer Republik traditionelle Geschlechterrollen reproduzierte und Frauen an den Rand drängte. Es blieb eine weitgehend männliche Bewegung, die Geschlechterrollen, geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und Hausarbeit zu selten thematisierte. Sicher ist dies ein Grund dafür, warum auch die mitteldeutschen Märzkämpfe von 1921 als eine Auseinandersetzung von Männern in die Geschichte eingegangen sind. Die Arbeiterbewegung der Weimarer Republik ist damit dahinter zurückgefallen, was sich vor und im Zuge der Novemberrevolution bereits artikuliert hatte. Dania Alasti wird heute, am Mittwoch, den 7. April ab 20 Uhr, einen Vortrag über die Frauen der Novemberrevolution halten. Der Vortrag findet online statt. Der Link zur Veranstaltung findet sich auf der Homepage der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen-Anhalt unter st.rosalux.de. Dort finden sich auch weitere Informationen zu einer Veranstaltungsreihe, die sich mit den mitteldeutschen Märzkämpfen, mit dem Revolutionszyklus 1918 bis 1923 und mit der Theorie und Praxis der Räte auseinandersetzt.